Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Winterzeit, Erkältungszeit. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 232. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Und solltet ihr glauben, dass ich ein Gast bin, das stimmt nicht. Ich bin wirklich ich. Nur mit anderer Stimme.
Du bist nämlich auf dem Weg der Besserung. Mir geht's gerade von Minute zu Minute schlechter.
Ja, ich glaube, diesen Podcast müssen wir relativ zügig auf Band bekommen.
Wir machen es zügig und gucken, dass wir möglichst wenig reden. Ist natürlich bei einem rein audiellen Format etwas schwierig.
Ein Instrumental machen wir.
Ja.
Nee, scheiße, ich hab Mandelentzündung und jetzt, wo ich wieder sprechen kann, also heute Morgen hätte ich noch nicht gedacht, dass ich so viel sprechen kann, wie ich jetzt schon gesprochen habe. Und das Doofe ist, jedes Mal, wenn man ansetzt zu sprechen, entweder kommt nichts, nur so ein lauer Luftzug aus dem Hals irgendwie, oder man lehnt sich ein bisschen mehr rein. Und dann öffnen sich plötzlich doch die Schamlippen, hätte ich fast gesagt.
Also
die Dinger
hier, also das ist wie im Stimmbruch dann.
Also wie im Stimmbruch und du brüllst total laut los, weil obwohl du nur Butter bitte sagen wolltest. Also, das ist sehr unangenehm.
Ja, gerade war es kurz davor, meine ich, es gehört zu Hannes, die Stimme klingt. Ja, ne? Mach ganz vorsichtig.
Ja, es wird besser, dank der modernen nicht invasiven Chirurgie, also mir riesige Penicillin-Tabletten gegeben.
Du hast gerade gesagt, aber deine Mandeln, also Mandelentzündung heißt ja, Mandeln sind angeschwollen. Das heißt ja, in dem kleinen Löschchen Hals, was vorhanden ist, ist ja noch weniger Platz. Wie kriegt man denn da so dicke Tabletten dann durchgeschluckt?
Ich habe mit so einem Bleistift immer nachgestoßen und dann wieder was getrunken. Es war wirklich schwierig. Also erst habe ich gedacht, die wären für die untere Befüllungsklappe gewesen. Habe ich nochmal nachgelesen. Nein, die sollte man schlucken. Das habe ich irgendwie geschafft. Ich habe auch mit Gewalt trinken müssen, weil es gab Tage, da habe ich nicht mal einen Schluck Wasser schlucken können.
Oh Gott.
Aber Schmerztabletten nehmen und dann geht's an ihr Maß.
Aber kannst du mir mal erklären, wieso so einige Tabletten so groß sind wie ein Stecknadelkopf gefühlt und andere so groß wie ein kleiner Finger? Und wir reden ja immer nur von Milligrammen an irgendwelchem Wirkstoff, der da drin ist. Ja. Also erklär mir mal den Grund, warum so eine Tablette so groß sein muss, die man kaum schlucken
kann. Ich weiß auch nicht, ob die in gewisse Wirkstoffe irgendwie Begleitwirkstoffe haben, die so schwer sind. Also die Tabletten haben ja nicht immer den reinen Wirkstoff, sondern die sind ja in irgendwas eingebettet, damit die überhaupt schluckbar werden. Und wenn das irgendwas Besonderes sein muss, was schwer ist oder so, relativ schwer ist, dann sind die vielleicht auch recht groß. Keine Ahnung.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu Vital und Fit, dem Gesundheitspodcast von Verkocht und Abgedreht.
Von Apothekenrumschau.
Genau, gesponsert von der Apothekenrumschau. Ja. Oh. Ja, jetzt wird am Wochenende die Zeit umgestellt. Die Supermärkte räumen die Schokoladenweihnachtsmänner weg und stellen so langsam die Osterhasen auf. So, also ja. es geht stramme Richtung Weihnachten zu, da kann man auch ruhig mal wieder krank werden.
Die Welt ist in Ordnung. Sommerpause ist vorbei und sofort kommt März mit so einem Klopper aus dem Kanzleramt.
Ja, was war da los?
Also es geht ja um die Stadtbilddiskussion. Und Merz hat ja so ein zweifelhaftes Talent, Dinge anzusprechen, die einen Kern der Wahrheit haben. Das aber im Raum stehen zu lassen, keine Lösung anzubieten und einfach wieder zu verschwinden. Also das spaltet ja einfach nur. Ne? Das bietet dann nur Futter für die eine wie die andere extreme Seite. Aber klar ist, also er hat gesagt, dass es natürlich die Leute verunsichert, wenn das Stadtbild in Deutschland inzwischen so ist. Das Stadtbild verändert sich. hat sich verändert.
Ja gut, aber das kann ja auch sehr allgemeingültig sein, weil es einfach so ist.
Es ging bei dem Thema um, wie heißt das so schön, irreguläre Migration. Mhm. Und es ist auch klar, also mir ist das in den letzten 15 Jahren auch schon öfter aufgefallen, obwohl ich ja selten mal in Großstädten unterwegs bin. Aber immer in unserer Heimatstadt Mülheim ist mir das sehr aufgefallen. Mhm. Ich habe mal in Bonn-Bad Godesberg gewohnt, da ist mir das sehr aufgefallen. Weil es gibt einfach keine schönen alteingesessenen Geschäfte mehr, schöne Fußgängerzonen, sondern das sind dann nur noch so Mode und andere Ketten, die in jeder Stadt sein müssen, wie Telefonläden und so. Apotheken, kurioserweise überall. Liegt wahrscheinlich an der kranken Bevölkerung. Und, oder Hörgeräte, Akustiker und sowas. Ich finde sie irgendwie überall. Optiker. Und dann lange nichts.
Auch Optiker.
Auch Optiker, genau. Und dann so Billigläden, Döner ohne Ende, exotische Supermärkte zum Glück. Wobei die früher eher außerhalb waren, die sind quasi in die Innenstädte gezogen. Und all das mit dem entsprechenden Publikum, die diese Geschäfte natürlich frequentieren. Und das aber jetzt der irregulären Migration in die Schuhe zu schieben, dass sich das Stadtbild dadurch verändert haben sollte, ist schon echt billig.
Das ist billig, ja.
Weil wir wissen alle, dass die ersten, die vor schon 15 bis 20 Jahren aus den Innenstädten abgehauen sind, waren die großen Supermärkte. Dann sind natürlich der Einzelhandel.
Damals
der,
waren noch Tankstellen in der Fußgängerzone.
Richtig. So. Genau. Ja. Ja, und selbst die Tankstellen und online tanken kann man noch nicht, ne? Aber alles, was online geht, ist weg. Weitgehend.
Ja, aber das ist ja auch so hausgemacht, ne?
Ja, natürlich.
Also ich war schon mal in Leverkusen, aber ich war letzte Tage in Leverkusen und dachte, boah, ich war schon so richtig, so bewusst war ich total lange nicht mehr in Leverkusen. Und da muss ich mal ein Hoch auf diese Stadt setzen, weil... Das ist dieses, ich weiß gar nicht, gegenüber von diesem Stadtforum, das ist so ein Mittelding aus Stadthalle und so Veranstaltungslocation. Da geht es dann über die Schnellstraße mit der Brücke rüber, eine direkte Anbindung in das Einkaufszentrum rüber. Und das war mir aber gar nicht klar. Und das mündet einfach in einer unfassbar gut belebten Einkaufszone, ich glaube so ohne Straße, genau, Fußgängerzone, wo auch noch richtig Geschäfte sind. Also da gibt es beides und alles kombiniert zusammen an einem Ort. Natürlich hast du da deine Märze nicht, deine Kamps, deine Optiker, deine Geräteakustiker und natürlich, aber ich war überrascht, wie Innenstadt das noch ist und das in Leverkusen, wo alle immer eigentlich so drauf meckern, von Köln aus gesehen. Also das ist irgendwie total nett.
Bonn zum Beispiel ist ähnlich. Also ich weiß, dass die Politik nie mitgespielt hat, wenn sich außerhalb der Innenstadt so Einkaufszentren ansiedeln wollten. Das haben die nie erlaubt. Und die Bonner Innenstadt ist tatsächlich voll von, sagen wir mal, hochwertigen Geschäften. Die haben das alles, was es sonst gibt, haben die auch, klar. Aber da hast du tatsächlich noch den kleinen Küchenausstatter, wo du alles für die Küche kaufen kannst und kleinere private Modegeschäfte und so weiter. Also das ist echt eine der schönsten Innenstädte. Duisburg soll sich auch sehr zum Positiven verändert haben.
Da war ich seit 30 Jahren nicht.
Ja, habe ich gelesen in dem Zuge, weil die Kritiker von Merz sagen, ja, da muss man auch mal irgendwie sich an die eigene Nase packen und zusehen, dass die Innenstädte nicht verloddert aussehen, so wie Mülheim zum Beispiel. Mülheim ist so, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, ist unschön, habe ich denn, also finde ich.
Mhm. War ich auch schon ewig nicht mehr. Ist das auch so, hier 1-Euro-Läden, 90-Cent-Läden und Dönerbuden und
Ja, genau.
Und Barbershops und Shisha-Bars. Ja.
Richtig, genau. Und man sieht sich einer Mehrheit von, sagen wir mal, nicht kalkweißen Mitteleuropäern entgegen. Mhm.
Du klingst wie Merz. Ich glaube, dir wächst so eine Insel vorne schon auf der Stirn.
Dann habe ich nur vergessen zu rasieren. Nee, ist schon, also klar, Stadtbild hat sich verändert, aber nicht nur wegen ein paar Syrern, die irregulär gewandert sind.
Nee, ich glaube, das ist, der Platz wird einfach anders genutzt jetzt, ne? Ja, der wird ja nicht, das war ja nicht andersrum.
Also die deutschen Einkäufer, die ihre hart verdiente Kohle ausgeben wollen, die sind ja nicht verdrängt worden.
Das meine ich ja eben.
Von Bootsflüchtlingen.
Ja. Meine ich ja eben. Aber der Platz wird dann, wenn die dann weggehen, dann wird der Platz halt genutzt. Ja,
natürlich. Ist immer noch schöner als der Marktplatz in Aleppo.
Was ich aber als ich in Leverkusen da, ich hatte so ein bisschen Zeit und musste da rumschlendern, war unter anderem auch im Mediamarkt oder was, Saturn, ich weiß gar nicht mehr, in dieser unfassbar traurigen Musik- und Filmabteilung, die da noch, die zwei Regale, also das eine Regal, was von beiden Seiten bespielt wurde. Aber weißt du, was unfassbar gut läuft im Einkaufszentren sowie auch draußen in der Fuzzo? Eisdielen. Ich glaube, du kannst heutzutage eine Eisdiele aufmachen, du machst damit immer noch. Also weißt du, und dieses ganz Klassische. So, Eisdiele, schlechter Kaffee, hohe Becher, viel Dosenobst drin, harte Papier servierten. Ich glaube, wenn du die Miete aufzubringen, so ein Ladenlokal zu bezahlen, dann hast du es gleichzeitig auch schon wieder drin.
Also ich kenne einen hervorragenden Eismacher, schon einige Jahre. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte der zwei Läden und in einem der beiden Läden hat er das Eis gemacht. Der macht hervorragendes Eis nur aus Naturprodukten. Mhm. Inzwischen hat der, ich bin gar nicht auf dem letzten Stand, aber der hat jetzt eine Eismanufaktur in irgendeinem Gewerbegebiet und mindestens 10 eigene Läden.
Okay.
Und beliefert noch so ein paar andere. Das ist ein Arbeitstier. Mhm. Der ist selber Moldawier und das heißt, der findet auch immer wieder Mitarbeiter so aus dem Ukraine-Flüchtlinge-Milieu und so, die so ein bisschen Deutsch sprechen. Mhm. Der hat Eisdielen, wo der einfach nur Thekenbedienung hat, weil deutschsprachige Leute findest du eh nicht. Und da muss man eben Eisdiele machen mit nur 5-6 Eisbechern und die Leute holen sich das an der Theke ab und setzen sich.
Gibt es hier in Köln auch so eine Manufaktur, nennt sich glaube ich auch so. Da weiß ich auch so von 2-3 Filialen oder Außenstellen, die da stehen, auch im Winter stehen da Schlangen vor.
Ja. Also ich glaub, der hat nicht jede Filiale auf, nur die sich lohnen, aber der hat tatsächlich auch im Winter teilweise geöffnet. Und der hat mir mal erzählt, da war der noch relativ am Anfang, da hat man ihm eine pleite gegangene Eisdiele in einer mitteldeutschen Mittelgroßstadt. Ich will jetzt, soll keiner wissen, wer das ist, aber sagen wir mal, in so einer 500.000 Einwohnerstadt. Mhm. Hat er am großen Marktplatz hat er eine Eisdiele übernommen. Die monatliche Miete war 15.000. Mhm. Das ist jetzt 10 Jahre her. Also wahrscheinlich wäre die heute viel höher. Und da hat er ganz klassisch, wie Eisdielen das so machen, im Oktober zugemacht und im, ich glaube, April wieder aufgemacht. Musste aber das ganze Jahr durch die Miete bezahlen. Und selbst wenn der keinen Untermieter für den Winter, früher haben sich ja so gerne so Pelzhändler. Und so.
Ich wollte gerade sagen, wie die Eisdiele auf der Schlossstraße in Mühlheim an der Ruhr, wo Helge Schneider auch immer abgestiegen oder genau. Samstags mittags rum. Die hatten im Winter doch immer da so Klamotten.
So Pelzjacken. Und
so. Ja, ich erinnere mich.
Ja. Ja, so versuchen die natürlich im Winter noch irgendwie einen Teil ihrer Miete reinzukriegen. Aber das musst du dem ausrechnen. 15.000 im Monat und du machst ein halbes Jahr zu.
Ja, das ist heiß. Ich sag dir, kauf dir eine Eismaschine und auf geht das.
Ja, ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich war, früher war, heute ist immer noch eine Eisdiele gegenüber von meinem Laden. Und früher war die, hat die einen Freund von mir betrieben, der ausgewandert ist. Und wir haben manchmal so ganz am Anfang im Sommer, als ich aufgemacht habe, da war ich schon 10 Jahre da, glaube ich, haben wir so am Wochenende öfter mal so Umsätze verglichen. Mhm. Und der hatte immer mehr als ich. Nur mit Eiskugeln. Ja. Wahnsinn.
Ja gut, aber du musst auch den Arsch in der Hose haben und kalkulieren können, genau nämlich eben das halbe Jahr oder wie lange das Geschäft nicht zu haben, beziehungsweise auch schlechte Wochenenden und schlechte Wetter mit zu...
Du bist natürlich voll vom Wetter abhängig.
Ja. Ich meine, ein geiler Sommer, Sonntag, Sonne oder ein verregneter Gewittersonntag, das ist ein Unterschied von 100 zu 0, ne?
Ja, also klar, also du machst das ein Mehrfaches an Umsatz, wenn die Sonne knallt.
Wie kam man jetzt darauf? Von März.
März.
Kommen wir zu April.
Ja, wo die Eisdielen wieder aufmachen.
Nämlich dem Arc de Trump.
Oh mein Gott.
Also dem, wer es nicht mitbekommen hat, Trump hat rumgesponnen und meint natürlich, wie immer, der alles so ernst meint, sich ein wie in Paris stehenden Triumphbogen zu bauen in Washington. Nur größer und prachtvoller und schöner natürlich. Wunderschön soll er sein.
Natürlich.
Ich glaube, der ist
golden.
Und ich, immer wenn ich solche Sachen, also ne, viele bei vielen Sachen nicht, aber bei solchen Sachen, ich finde den ja irgendwie dann doch ein bisschen süß, ne? Also ich glaube, so zu Zeiten von Adolf Hitler, ne, wenn der dann angefangen hat, so, ja, wie hieß es, Germania zu planen, ne? Also seine Gaga-Stadt. Ich glaube, das war nicht witzig. Aber
ich glaube, Adolf Hitler hatte auch überhaupt keinen Sinn für Humor. Und Donald Trump hat durchaus Sinn für Humor.
So, und dann steht er da und dann gibt's dieses Bild, wie er da steht mit diesem Modell. Der hat es gibt sogar schon so ein kleines Modell von seinem Triumphbogen. Und wie der da steht und sagt, dass der wunderschön werden soll. Und es ist lustig. Also kannst du mir sagen, was du willst, das ist witzig, das ist unterhaltsam. Da kann man nicht abschreiten.
Und ich habe von einem Gespräch gehört, in dem Raum, wo das Modell stand, es waren Besucher da und der hatte die Landschaft war ja da so aufgebaut, das soll ja irgendwie über den Potomac River gehen und es soll also von weit hin sichtbar alles. Und Trump hatte 3 Modelle von diesem Triumphbogen da stehen, klein, mittel und groß. Und dann hat er die so gezeigt und meinte dann zum Besucher, die sind alle 3 schön, aber weißt du, was der schönste ist? Der größte.
Das ist wirklich, das ist wahnsinnig unterhaltsam. Meinst du, der hat dafür auch so Comedians und Kabarettisten, die haben ja oft leider Autoren, die den Sachen schreiben. Meinst du, der hat auch so einen Gag-Autor, so, der den manchmal so lustig, also was heißt lustig, aber so unterhaltsame Sachen auch schreibt?
Da Trump in jeder Weise beratungsresistent ist und nicht liest, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Skripte vorgelegt kriegt, wie er mal lustig sein kann.
Ja, das auch nicht merken. Das soll ja auch nicht lustig im Sinne von lustig sein, aber das ist ja, wenn du das einem PR-Berater vorher erzählen würdest, die Story, der wird sagen, super geil, lass uns noch ein bisschen drum herum schreiben, wir stellen dann, pass auf, lass uns das so machen, wir stellen 3 Modelle dahin, klein, mittel, groß, so. Also der wird das ja genau so schreiben. So, ne, und du greifst dann auf jeden Fall zu dem Großen und sagst, weswegen du das schön findest.
Der hat manchmal so einen frechen Situationshumor. Da war Erdogan war zu Besuch im Weißen Haus. Und ich weiß nicht, worum es ging, aber
aber jetzt nicht aktuell, ne?
Ja, vor ein paar Wochen. Ich glaube, es ging um Aufstände und wie, wie man sich die vom Leib hält. Und er meinte zu Erdogan, ja, mit sowas kennst du dich ja aus, ne? Also nach dem Motto, der erfahrene Diktator bist du ja.
Ach so. Also hat er
fand der Saal auch natürlich sehr lustig. Ich glaube, Erdogan nicht so.
Aber der hat dann, für sich hat er dann schon den Humor wahrscheinlich, ne?
Ja, es darf nur nicht auf seine Kosten gehen.
Ja, wobei, als er, ich weiß gar nicht, was für ein Medium das war, aber der hat doch kürzlich auch irgendein, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Printmedium war oder ein Nachrichtensender, wo er sich gesehen hat und sich seine Frisur hat falsch dargestellt gesehen.
Time Magazine, genau.
Also im Cover war der. Ach, das, genau, das City-Bild war das, ne? Genau, ja. Darum geht's. Also allein die Idee zu haben, dass die seine Frisur dafür gefotoshoppt, also falsch gefotoshoppt haben.
Ja, alles Fake News.
Mit dieser fliegenden Frisur oder was, aufgesetzten Frisur oder so, ne?
Ja, also, flogen Haare, also der war aus dem...
Also im Prinzip so, wie alle Medien seine Frisur darstellen.
Ja, das war ein ganz schlechter Winkel. Erstmal von unten geschossen und dann von der Seite, wo sein Seitenscheitel ist. Also die Haare legen einen langen Weg zurück von dem Ort, wo sie noch wachsen, über seinen kompletten Schädel auf die andere Seite. Mhm. Und genau da wurde rein fotografiert, sodass die Haare aussahen, als wären die einfach fliegend, also darüber fotogeshoppt worden. Was natürlich nicht ist, weil
da ist viel Luft. Aber die klappen bei ihm doch auch manchmal so hoch dann.
Ja, die sind natürlich bombenfest mit Haarspray montiert. Mhm. Aber manchmal geht das in die Hose. Und gerade wenn die mit Haarspray fest montiert sind, haben die manchmal echt... viel Segelfläche.
Ja, eben, wenn die so ein bisschen Aufwind bekommen, ne?
Ja.
Ja, und eben, aber das ist, ich find's lustig.
Ja, was nicht so lustig ist, und ich setze jetzt mal einfach was in die Welt, nur so ein paar unzweifelhaft belegte Fakten.
Trump-Fakten.
Trump-Epstein. Mhm. Weil Epstein ist das Einzige, was Trump zu Fall bringen kann. Weil das stärker ist als er. Alles andere kriegt er ja immer wieder vom Leib. Weil er einfach irgendwo eine neue Baustelle aufmacht. Dann bombardiert er so ein paar Fischer in Venezuela, wenn Epstein wieder hochkocht oder wenn irgendwas anderes hochkocht oder wenn die Farmer jetzt sauer sind, dass die Chinesen sämtliche Sojaimporte gestoppt haben. So. Dann macht er irgendeine andere Scheiße, ja, jetzt mit Putin wieder und was weiß ich. Also, das ist ja jeden Tag, ist ja Trump-Show. Aber das ist alles unzweifelhaft belegt. Epstein hat mal gesagt, Trump habe ihm beigebracht, wie man Mädchen illegal ins Land kriegt. Nämlich über Modeling-Agenturen. Mhm. Weil die kriegen Arbeitsvisa ausgestellt für ihre Jobs. Und wenn die bei Modelagenturen in den USA angestellt sind, kriegen die auch teilweise dauerhaft Arbeitsvisa. Epstein brauchte laut Aussage seiner Partnerin und Mittäterin Ghislaine Maxwell 3 frische Mädels am Tag für sich und weitere für seine bekannten Geschäftspartner.
Was heißt denn frische? Wie, durch was sind die denn dann nicht mehr frisch?
Neue,
okay. Mhm. Weil die, weil, ich sag's nicht.
Epstein hatte auch Stammmädels, die regelmäßig für seine
Models
Sachen, also brauchte Massagen.
Fußmassagen.
Fuß- bis Kopfmassagen, genau. Mitte speziell. Er brauchte aber auch frisches Blut. Und davon anscheinend eine ganze Menge. Trump hatte eine Modeling-Agentur. Seine, sagen wir, mittelintelligente Frau ist als Model über ein sogenanntes Einstein-Visum dauerhaft eingereist.
Also über so ein Model-Visum?
Also da hat Trump was ganz anderes gemacht. Er hat, es gibt ein Einstein-Visum, so heißt das, da hat irgendeine komische Nummer, Professoren, die eine Zeit lang an Unis arbeiten.
Ja, 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 genau. Ja.
Hm. Und so weiter. Also besonders talentierte Menschen, auch Sportler und so, werden mit diesen Einstein-Visa, dürfen die nicht komplett dauerhaft, aber temporär arbeiten. Und so hat er seine Melania reingekriegt, weil ich glaube, als er die geheiratet hat, war die auch schon zu alt zum Modeln.
Professorin Melania.
Frau Professor Melania, genau. Mhm. Epstein wollte nach seiner Festnahme gegen Trump aussagen. Plötzlich starb er unter mysteriösen Umständen im Knast. Die bis heute nicht aufgeklärt sind. Es fehlen Beweise. Das FBI hält alles unter Beschluss, unter Verschluss. Mhm. Ein weiterer Freund der beiden, Jean-Luc Brunel, von dem hört man kaum, aber der war auch da drin und der war auch Inhaber einer Modeling-Agentur. Hat sich anscheinend gelohnt mit den Models. Der auch nachweislich für Epstein Mädels importiert hat. Der ist fast zeitgleich in einem Knast in Frankreich gestorben. Auch unter mysteriösen Umständen.
Das ist ja wie bei den Russen.
Ja.
Das ist ja wie beim KGB damals.
Ja. Und jetzt letzte Faktum, was da irgendwie reinpasst. Und dann dürft ihr draußen gerne mal zusammenfassen. Und also... Dann,
also ich sehe ja jetzt aber trotzdem schon wieder das kleine E neben unserer Podcast-Folge. Ja. dass diese Folge auf jeden Fall schon wieder explicit ist und nicht für Minderjährige zuträglich ist. Ja. Aber naja.
Letzter Fakt, Epstein hatte ein Milliardenvermögen. Mhm. Und zwar nicht eine Milliarde oder irgendwas. Der hatte hatte der 45 Anwälte am Laufen. Man fragt sich, warum man 45 Anwälte braucht. Aber wo es viel Arbeit gibt, braucht man viele Anwälte. Und dieses Milliardenvermögen ist völlig undokumentiert. Und niemand, nicht mal das FBI, weiß, woher das Geld kommt.
Aber das gibt es jetzt noch, oder ist das auch jetzt?
Ja, das gibt es noch. Da werden wahrscheinlich auch Erbfragen zu klären sein und so. Der hat ja keine Kinder und weiß nicht, was da an Familie ist und so. Aber das sind Hunderte von Milliarden, die der gemacht hat als Lehrer an der Privatschule.
Das scheint sich zu lohnen. Direkt nach Eisverkäufer. Mhm. Scheint das der Job zu sein. So, und du ziehst natürlich jetzt Schlüsse. Du und die Autoren des Blattes, von dem du gerade, wie ich gesehen habe, immer abgelesen hast. Ihr seid da einer heißen Sache auf der Spur, habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine, ich habe die Fakten natürlich nicht auswendig im Kopf, deswegen muss ich die ablesen, die habe ich zusammengetragen. Aus mehreren Quellen, die mein Wissen speisen.
Ich weiß ja jetzt, dass du seit ein paar Tagen krankheitsbedingt im Bett liegst. Hast du dann auch so eine Pinnwand neben dir, wo du mit so Pins dann so Ausschnitte und sowas da dran pinst und dann mit so Schnüren Verbindungen ziehst?
Ich habe eine ganze Wand jetzt verkorkt. Nicht verkorkst, sondern verkorkt.
Verkorkt, um
die Zusammenhänge besser visuell darstellen zu können. Ich bin da einer Sache auf der Spur.
Hast du denn auch die Möglichkeit eingebaut, dass wenn es dann an der Tür klingelt, das ist auch in so Filmen auch immer, wenn dann das FBI klingelt, dass man dann irgendwie so, das direkt über so starke Magneten angehen, dass die Festplatten sich automatisch löschen, die Korkwand geht in Flammen auf und sowas alles. Hast du auch an diesen Fallback gedacht?
Ja, ich möchte da öffentlich nicht drüber reden, weil der Feind hört ja mit.
Ja. Ja, ja. Wird mal wieder Zeit, dass du das mal wieder an den Herd kommst, glaube ich. Ja.
Das hält mich nicht davon ab.
Nee, das ist mir schon vollkommen klar. Gut, aber da wird man dann natürlich in Zukunft eventuell von erfahren.
Ja, ja.
Es sei denn, die, die darüber mehr Bescheid wissen, sterben auch auf mysteriöse Art und Weise.
Ja, ja.
Und das weiß man natürlich.
Es sind auch ein interessanter Fakt, den ich heute gehört habe, der nicht direkt damit zusammenhängt, aber heute in irgendeinem Podcast hat ein Autor, der viel über Trump geschrieben hat, den er noch gut kennt, einfach nur mal aufgezählt, wie viele Leute, die direkt für Trump gearbeitet haben, als Präsident oder nicht als Präsident, in den Knast gewandert sind. Das sind 15, 20 Leute.
Echt?
Ja. Und zwar nur für Jobs, die sie für Trump gemacht haben. Also Anwälte, Mitarbeiter, Unternehmer.
Liebe Zuhörerschaffenden, also falls ich nächste Woche alleine hier sitzen sollte, was wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich ist, und in der Eifel eine kleine Rauchsäule aus einem Haus nach oben kommt, wo mal ein Haus stand, dann wissen wir, dann bringe ich jetzt gut, der ist nur dann im Knast.
Es ist wahrscheinlich ja, dass ich von einem amerikanischen Flieger mit Scheiße zugebombt werde.
Oder so, ja. Ja, aber jetzt lacht man noch. In einem halben Jahr, wenn die Sache dann rauskommt, dann stehst du nämlich hier und sagst, ich hab's euch doch gesagt.
Ja.
Hattest dann nur nicht den Arsch in der Hose, das öffentlich zu machen. Verdammt, haben wir ja jetzt öffentlich gemacht.
Ja, also hiermit haben wir einiges öffentlich gemacht. Das, sagen wir mal, das ist im Detail bekannt, aber es haben noch nicht die richtigen Leute die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
Ja, also liebe zweifelhaften Medien, Ricky sucht auf diesem Wege eine Plattform. Es gibt doch, ist Edward Snowden eigentlich noch aktiv?
Was heißt aktiv?
Also, ja, also hat er noch schon Kapazitäten?
Bestimmt.
Auf ein neues Projekt. Ja.
Ich weiß nicht, ob der im gleichen Hotel wie die syrische Diktatorenfamilie lebt, die ja auch in Moskau Unterschlupf gesucht haben. Die haben auch Zeit.
Ist der immer noch ein Russland eigentlich?
Ja.
Ja?
Der kann ja auch nicht raus. Es gab mal Gerüchte, dass er umgebracht worden ist, aber anscheinend lebt er noch.
Tja, irgendwann seid ihr in einer großen Villa alle zusammen. Nur draußen ist ein riesengroßes Schloss an der Tür von außen.
Und ich habe den Schlüssel und darf die interviewen.
Ich packe jetzt ein bisschen Musik auf die Liste.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Bang.
Ich will nämlich auch mal der sein, der aufgrund eines Todesfalles was auf die Liste packt.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß. Den habe ich auch.
Den hast du auch?
Ja.
Den Klaus?
Ja.
Ja, der Herr Doldinger. Vor nicht ganz allzu langer Zeit hatte ich ja schon mal die
Tatort-Melodie.
Die Tatort-Melodie mitgebracht.
Ja.
Ich bin jetzt die letzten Tage so ein bisschen durch seine Frühwerke geschlittert. Und mein Gott, so hochgehypt wie dieser Musiker ja auch Zeit seines Lebens oft war, zu Phasen zumindest, war das aber auch ein Gedudel, ne?
Ja, das ist eben Jazz.
Es ist Jazz und es ist auch ganz schönes Gedudel. Also er ist ja der Jazz-Saxophonist, also interessanterweise ist ja bei den Produktionen, die super erfolgreich geworden sind, ist ja kein Saxophon drin.
Nee, genau.
Also, ja. Ist ja quasi mit den Sachen erfolgreich geworden ist, worauf er seine komische Tröte mal eingepackt hat. Aber ich habe was aus der Frühzeit mitgebracht, nämlich von der Band Passport zusammen mit vielen, vielen Leuten, die da mitgemacht haben, ganz, ganz früher vor Udo Lindenberg sogar noch Pete York am Schlagzeug mal für ein Album. Unfassbare, ich glaube 21 oder 22 Alben von dieser Band auch insgesamt veröffentlicht. Ich habe das dritte oder vierte Album, habe ich was mitgebracht, das dann auch damals schon tatsächlich in den USA in den Charts gelandet ist, nämlich Album Cross Collateral hieß es. 1975 und ich habe den Titel Jadu mitgebracht oder Jadu oder so. Und das ist nicht ganz so Gedudel, aber ich finde es dafür, dass es von 75 ist, finde ich den Sound total geil. Also auch den Schlagzeug-Sound und das ist, es gibt eine remasterte Version davon, aber das heißt ja nichts mit, wir wissen ja beide selber, was man im Remastern in Anführungsstrichen nur machen kann. Dafür muss schon ziemlich geil aufgenommen worden sein.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und das ist schon gut. Hm. Überhaupt, also diese Alben aus der Zeit, so 74, 75, ich glaube, es gibt zwei oder drei aus der Zeit, da muss man mal reinhören. Die klingen alle echt ganz gut.
Ja, nicht schlecht. Ich habe einen Titel, den müssen wir nicht unbedingt auf die Liste packen, den kennt wahrscheinlich jeder, die Das Boot-Titelmelodie. Mhm. Und da hatte die Tröte auch im Sack gelassen. Das ist fast eine reine Sinti-Produktion.
Ja.
Und ich habe da reingehört und dachte, aber das klingt ja echt modern. Dann habe ich aufs Datum geguckt, 1981.
Ja.
So alt ist auch der Film schon. Mhm.
Ja, der ist tatsächlich der Film, ich habe den vor 2 Jahren oder so, habe ich den auch nochmal gesehen. Ich weiß gar nicht, in welcher Version. Der ist auch teilweise schlecht gealtert. Teilweise ganz gut, weil da auch spektakuläre, für damals spektakuläre Tricks angewandt wurden. Mhm. Einen kann ich dir gleich kurz sagen, weil den kennst du bestimmt aus der Fotografie auch, oder heutzutage kennt man den aus der Fotografie. Aber wie gesagt, jetzt nicht nur musikalisch, aber auch schauspielerisch ist da ganz schön Murks getrieben worden, muss man ganz ehrlich sagen. Also es mag 81. Alles eine Top-Produktion, Wolfgang Petersen. Aber, heieieiei. Kommen wir gleich zurück zu Klaus Soldinger. Aber die haben in dem Film einen Trick gemacht. Du hast ja damals, wurde selbstverständlich auf Filmmaterial, Celluloid aufgezeichnet. Das heißt, du konntest digital nicht viel aus, oder du hattest nicht so viel Spielraum. Sprich, wenn die da so gedreht haben und viel ja auch mit in so einem nachgebauten U-Boot. Mhm. Trotzdem hatte man da nicht die Möglichkeit, sondern viel Licht reinzubauen. Und diese Bänkenverhältnisse. Und du weißt, wenn du mit offener Blende drehst, ist die Tiefenschärfe relativ gering. Das heißt, wenn du...
Du siehst die in die Tiefe nicht rein.
Genau, also wenn du in den Vordergrund scharf stellst, ist der Hintergrund unscharf und andersrum.
Ja.
Und da gibt es Einstellungen in dem Film, wo jemand im Vordergrund steht und im Hintergrund und beide sind scharf.
Ah.
Und das ist in einer Einstellung gedreht worden. Das ist nicht zweimal gedreht worden, also einmal hinten scharf, einmal vorne scharf und dann zusammengeschnitten quasi in der Mitte, sondern es ist in einer Einstellung gedreht worden, nämlich in dem vor die Linse, vor den Teil, wo dann jemand scharf gestellt ist, wenn noch eine zusätzliche Linse vorne vors Objektiv gehalten wurde. Und quasi wie als würdest du dem Objektiv so eine Brille aufsetzen, aber nicht dem ganzen Objektiv, sondern nur so ein Stück davon. Und damit konntest du quasi dem Objektiv suggerieren, hier vorne brauchst du eine Brille. Da musst du mal schärfer stellen.
Aber wie hat das der so bearbeitete Teil des Filmabschnitts noch genug Licht gehabt?
Wie gesagt, weil das vor der Linse, vor dem Objektiv stattgefunden hat. Vor dem Kameraobjektiv. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt dein iPhone nimmst, machst die Kamera auf, ist natürlich ein bisschen Fummelei, weil vorne das Objektiv so klein ist, aber wenn du dann deine Brille nimmst, möglichst eine randlose Brille und das Glas so ganz langsam von rechts reinschiebst, dann siehst du ja auch nicht unbedingt, dass da Glas reinkommt, sondern dann wird es einfach nur unscharf.
Ja, ja.
Und genau damit, natürlich verlierst du da so ein bisschen Licht, das ist aber in dem Fall jetzt gar nicht so schlimm gewesen.
Also haben die da nicht Fakt in Glas reingeschrieben, dass von Blende 1,4 irgendwie auf Blende 16 hochgetaktet hat?
Nein, nein. Und dieses, dieses Teil oder diese Linse, die man da vorschiebt heutzutage, die gibt es bis heute noch, und das sind sogenannte Diopter.
Ah, das kommt natürlich auch aus der Brillenoptik.
Ja, ja, genau. Hm. Also das ist im Prinzip ist das so wie so eine Brille, wo vorne noch diese Lese, was hier diese Leselinse vorne mit drin ist. So nur halt in einem Ganzen. Mhm. Kommen wir zurück zu Klaus Doldinger.
Ja.
So, also zu deinem Titel, zu dem Das Brot.
Das Brot.
von 1981. Ja, ich finde, man kann den durchaus mit auf die Liste packen, weil gerade auch jüngere Menschen, die den Film jetzt überhaupt gar nicht so präsent haben, kennen aber mit Sicherheit die Melodie. Und wenn sie die Melodie nicht von Das Brot kennen, dann kennen sie die aber ganz sicherlich von irgendwelchen Remixen davon, die es gab. Weil es ist nicht selten gesampelt worden, das ganze Ding.
Allerdings, ja. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber das stimmt.
Also von daher, das Original, das kann man durchaus mit auf die Liste packen.
Ja, ja. Ja, es gab leider noch einen anderen Todesfall dieser Woche.
Ah, okay.
Er sagte ja Ace Frehley, was?
Nein.
Der Gitarrist von Kiss.
Doch, habe ich gelesen.
Auch gestorben. In seinen 70ern. Ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Strutter. Mhm. Von 1974, erstes Album. Ich glaube, das war auch die erste Single der Band. Und für mich als Kind in den 70ern.
Von Kiss, oder was?
Von Kiss. Mhm. Für mich als Kind in den 70ern war es absoluter Hardcore-Fuck-Off-Super-Heavy-Metal. Und heute ist wahrscheinlich Peter Maffay härter, wenn er live auf der Bühne steht. Als das.
Wird man das heutzutage unter Glamrock erzählen eigentlich?
Ja, vielleicht. Ja. Glamrock in den 70ern war schnell zu Ende und dann kam mehr so Pub-Rock und sowas, also und AC/DC und solche Bands, die ja dann schon ein bisschen mehr Gas gegeben haben. Und Kiss kommt da echt harmlos rüber, klingt gut, aber hat wenig mit Hardrock zu tun. Und ich glaube, die haben da auch nachgesetzt und die hatten ja Hits dann ein paar Jahre später. Klingt auch alles gut, aber jetzt speziell diese ganz frühen Sachen sind erstaunlich gut.
Sag mal, ich habe gerade mir hier den Titel und die Band auf meinen Zettel geschrieben, damit ich das gleich noch weiß, um das auf die Liste zu packen. Ne?
Ja.
Und ich habe das jetzt, ohne das zu merken, habe ich das so aufgeschrieben, wie in etwa ich denke, dass das Kiss-Logo ist. Dürfte Kiss ihr Logo heutzutage noch so rausbringen, wie ich das jetzt hier aus Versehen ein bisschen zu deutlich hingemalt habe?
Mit dem Runen-SS.
Ja, oder? Das ist so, oder? Habe ich das richtig vor Augen noch? Sind die beiden S so ein bisschen zu SS?
Ne? Zu zackig.
ein bisschen zu zackig, ja. Könnte man heute nicht mehr so machen, ne?
Nee, da wäre man vorsichtig, glaube ich. Mhm. Wobei, da sind die Amerikaner ja viel naiver und haben da wahrscheinlich auch gar nicht solche Manschetten.
Ja, ich muss das gleich nochmal googeln, aber dieses Original-Logo, das ist so ein bisschen zu nah dran. Ja gut, packen wir das drauf.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
So, und Neuerung, endlich. ChatGPT bekommt im Dezember eine Erotikfunktion.
Und wie soll das funktionieren?
Details sind noch nicht raus, aber der Hersteller OpenAI hat es bekannt gegeben, dass es eine Version geben wird, wo man sich alterslegitimieren muss und dann kann ChatGPT auch endlich das, wofür Computer ursprünglich nämlich mal gedacht wurden, nämlich Porno. Keine Ahnung. Also das Netz zerreißt sich den Mund darüber, was möglich sein wird und wie es möglich sein wird. Mhm. Aber stell dir mal vor, erinnerst du dich noch an diese schlechten Chatbots, die es zu Beginn der Computerzeit gab, wo man sich eingebildet hatte, man könnte mit Menschen oder, also da ging es ja gar nicht um die Thematik, aber man könnte mit dem Computer chatten. Stell dir das mal mit der heutigen Technik vor und dann zum Thema Erotik. Also da ist ja...
Ja.
Da während andere Leute im Bett liegen und an einer Korkwand die Strippen ziehen, liegen andere ja im Bett und haben dann also DVDs gibt's ja nicht mehr.
Na, wenn das spruchreif wird, werden wir nochmal
als
Gast jemanden aus diesem Bereich vielleicht einladen müssen.
Aber als ich die Überschrift gelesen habe, und zwar Zitat, endlich ChatGPT bekommt Erotikfunktion, musste ich doch sehr lachen.
Man darf gespannt bleiben.
Auf jeden Fall. Ja, und dann ist mir noch eine Sache hier letzte Tage über den Weg laufen, wo ich auch schon wieder denke, warum? Fragezeichen. Der EU-Führer, es gab doch die Diskussion im über den EU-Führerschein, was für EU-weite Regelungen jetzt bald da sein werden, ob ab 70 Jahren eine regelmäßige Führerscheinprüfung kommen soll oder nicht. Kommt jetzt wohl nicht. Aber es wurde auch beschlossen, dass es bald den digitalen Führerschein gibt, den man auf seinem Smartphone mitführen kann, europaweit.
Okay.
Und weißt du, wann es soweit ist? 2030.
Was haben wir jetzt? 25? 5 Jahre.
Was dauert es jetzt 5 Jahre, eine Plastikkarte zu digitalisieren?
Ja, die machen ja immer ganz große Pläne. Also da wird keine Karte digitalisiert, sondern das ganze System wird digitalisiert.
Ja, was dauert?
Dafür muss erstmal die Infrastruktur geschaffen werden.
Was dauert denn da 5 Jahre? Also das sind also tatsächlich über den Führerschein. Also ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht über den Zulassungsbescheinigung Teil 2. Also
ja.
Nee, Teil 1. Also die Papiere, die man mitnehmen muss. Wenn man ein Fahrzeug führt. Warum da es nicht die Möglichkeit gibt, das irgendwie digital mitzuführen? Weil eine Kopie darfst du nicht, sondern wenn man heutzutage ja nur noch sein Handy und vielleicht einen Schlüssel mit hat und sonst nichts, wenn man mal unterwegs ist, musst du ja theoretisch dieses Ding mitführen, weil im Auto lassen sollte man es nicht. Ist doch alles scheiße. So, und da habe ich da schon mal drüber nachgedacht. Führerschein ist ja aber natürlich genauso. Wieso kann das nicht? Der Personalausweis ist doch heutzutage mehr oder weniger auch digital, wenn man möchte, über diese...
Ist der auch?
Ja, es gibt ja diese App, diese Personalausweis-App, da kannst du den ja rein und das ist dann auch, dass man den scannen kann. Ist doch möglich.
Ja, und jedes Handy hat so Wallet.
Ja, genau.
Sowas. So, wo man alles Mögliche drin speichern kann.
Ja, aber es dauert jetzt 5 Jahre. Also, es hieß voraussichtlich 2030 ist es.
Ja, noch 8. Ja, nee, da muss immer der große Wurf gemacht werden. Das ist dann so, dass du in Portugal identifiziert werden kannst.
Ja.
Die Frage ist nur, wie die das machen wollen. Wie die so einen digitalen Pass einem bestimmten Menschen unfälschbar zuordnen wollen. Durch biometrische Daten.
Wahrscheinlich dauert es deswegen so lange. Genau das, was beim Personalausweis nämlich ja schon gegeben ist.
Mhm.
Diese freiwillig implementierten biometrischen Daten, dass da das genau deswegen, das und deswegen dauert so lange.
Ja. Und in Deutschland ist die große Bremse dabei, weil natürlich auch immer der Datenschutz eine riesige Rolle hier spielt.
Aber sag mal, was nämlich jetzt in dem Zusammenhang auch beschlossen wurde, in der EU, Thema Führerschein, dass man, wenn man in einem Land die Fahrerlaubnis verliert, auch in einem anderen Land nicht mehr fahren darf.
Ja.
War dir
die
bewusst,
können das noch nicht kontrollieren.
Ja, aber war dir bewusst, dass du, wenn du jetzt in Deutschland den Lappen verlierst, in Holland fahren darfst?
Nee.
Ja, aber wenn es ab jetzt erst verboten ist, dann scheint das ja jetzt noch möglich zu sein.
Es gibt aber Länder, in denen ist es verboten, aber die haben gar keine, es gibt kein System, keine Infrastruktur, das nachzuprüfen.
Dem hast du den Führerschein, oder was? Aber du gibst den doch ab.
Dass jemand keinen Führerschein mehr hat, weil er irgendwas verbrochen hat.
Ja, aber das muss dann ja auch erstmal alles aufgebaut werden.
Ja, klar. Was meine ich damit? Also das Abgleichen, auch der Führerschein ist ja in manchen Ländern ein ID-Dokument.
In Europa auch?
Boah, in Großbritannien war das immer so.
Mhm.
Die sind raus, aber
USA doch auch, ne? Da ist auch der, der Führerschein ist ja der, der Perso quasi.
Ja, genau. Genau. Mhm. Weil es auch kein, kein Einwohnermeldesystem gibt und entsprechend auch kein Perso.
Was machen denn Menschen, die keinen Führerschein haben?
Du kannst an manchen Stellen eine ID beantragen. Das sind dann manchmal so, so Poststellen oder bei der Polizei oder so, die stellen ID-Karten aus.
Das ist dann
die so garantieren ähnlich. Dann mit ihrem Stempel, dass du das bei denen beantragt hast. Mhm. Für Schüler gibt es das auch, weil es gibt ja auch Schüler, die schon 21 sind und Alkohol kaufen wollen und denen glaubt niemand, dass die 21 sind und dann haben die oft so eine, also so eine ID, vielleicht von der Schule oder so. Mhm.
Ja gut, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, aber ich freue mich auf den, den digitalen Führerschein.
Ja.
Damit man
wenn ich ihn noch erlebe.
Ich, also wenn deine Stimme bald wiederkommt, dann wirst du das noch. Also
ich, ja, vielleicht. Ja,
vielleicht gehe ich schwer von aus. Ja, schaffst du denn noch 5 Fragen oder
versagt
die Stimme? Hm? Weil ich habe nämlich hier schon seit längerer Zeit einen kleinen Fragenkatalog für dich vorbereitet.
Es ist wieder soweit. 5 schnelle Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Hast du was, was du dir manchmal ja so für dich quasi so heimlich kaufst, obwohl du weißt, dass es Quatsch ist?
Boah.
Oder dann nimm mal das Wort heimlich mal nur in Klammern. Aber kaufst du dir manchmal so Sachen, obwohl du weißt, dass es im Prinzip Quatsch ist?
Nee, jetzt muss ich echt lange nachdenken. Aber
ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich kaufe bis heute Blu-ray-Filme. Also Filme auf Disc. Weil ich die, so wie ich die letzten erzählt habe, keine Musik mehr in echt sammeln. Bei den Filmen habe ich die gerne in echt. Nee, ich habe gar nicht das haptische Medium mehr gerne da. Sondern tatsächlich geht es bei mir da um Qualität. Ich kann manchmal diese, wenn ich einen Film gucken möchte, kann ich diese Streaming-Qualität nicht ertragen.
Ja.
Dieses zusammenkomprimierte Color-Bending, wie man das dann nennt, ne, wenn so Farbübergänge so stufig sind.
Ja.
Und wenn ich einen Film gucken will, dann gucke ich den gerne in, das ist zwar auch komprimiert, aber viel besser komprimiert auf Blu-ray. Und die kaufe ich, und ich kaufe die im Moment, habe ich doch mal erzählt, gerne hier so in gebraucht bei großen Online-Händlern für kleines Geld. Aber obwohl ich genau weiß, eigentlich ist totaler Quatsch. Mhm.
So, ich habe jetzt vor ein paar Jahren hin und wieder mal CDs gekauft, auch gebrauchte. Mhm. Aber seit du bei Apple Music hochauflösende Sachen streamen kannst, ist das auch überflüssig geworden. Mhm. Ansonsten nichts, auch nicht so Kleinscheiße. Ich habe früher hin und wieder, als ich noch mehr mit dem Zug unterwegs war, also so zur Arbeit morgens und so, habe ich immer mal wieder Zeitschriften, Zeitungen gekauft, die Unsinn waren. Aber ich habe selten Gelegenheit, mal so irgendwas Unüberlegtes zu tun.
Ja, ich bin oft manchmal so Alltags. Also klassisches Beispiel ist natürlich hungrig einkaufen gehen. Da kaufst du kaufst du auch so Sachen, wo du im Prinzip weißt, es ist jetzt Quatsch, dass du es jetzt kaufst.
Ja.
Okay, aber da hast du jetzt nicht so. Ja, vielleicht kommt dir noch was.
Da fällt mir gar nichts ein.
Aber im Prinzip Anschlussfrage daran, bei welchem Produkt oder bei welcher Sache bist du total verschwenderisch? Und obwohl du weißt, dass du es bist, machst du es trotzdem?
Also grundsätzlich kaufe ich fast immer das Markenprodukt und nicht das No-Name-Produkt.
Mhm. Das ist ja quasi jetzt eigentlich schon die Beantwortung der ersten Frage so ein bisschen mit.
Okay, wenn man so will, ja.
Ja. Echt? Auch bei Sachen, wo du weißt, das ist jetzt Quatsch?
Ja, meistens weiß ich das gar nicht.
Nenn mal ein Beispiel.
sagen wir jetzt, keine Ahnung, Butter. So ein Döschen Salat aus dem Kühlregal. Mhm. Es gibt nicht viel, was ich so kaufe, aber oder mal ein Joghurt oder so.
Aber du greifst jetzt nicht zur Hausmarke bei solchen Sachen.
In einem Fall ja, und zwar, was war es letztes noch? Bio-Joghurt. Mhm. Den kaufe ich auch von der Hausmarke. Frag mich nicht warum, es gibt keine logischen Gründe dafür.
Gut, aber dann jetzt zur zweiten Frage. Und bei welchem Produkt bist du oder bei welcher Sache bist du verschwenderisch? Kann auch Wasser sein, kann auch Strom sein, egal.
Was heißt verschwenderisch? Ich bin auch grundsätzlich jemand, der nicht auf den Preis guckt.
Ja, aber benutzt du vielleicht irgendwas? Ich sag dir gleich was und dann bin ich mal gespannt. Also mein Beispiel, ich bin mal gespannt, ob du das auch hast. Aber benutzt du vielleicht irgendwas, wo du viel mehr benutzt oder es öfter benutzt, als man es eigentlich müsste?
Ach so.
Komm, ich gebe dir ein Beispiel.
Ja.
Ich habe einen unfassbaren, ich nenne das Produkt jetzt beim Markennamen, obwohl es ja gar nicht so ist, ich habe einen unfassbaren Zebra-Verbrauch, also Küchenrolle.
Oh.
Weil ich benutze für jeden Scheiß Küchenrolle.
Hm. Nee, ich gar nicht.
Echt nicht?
Lappen.
Ja, also ich für die Hälfte der Sachen könnte ich einen Lappen benutzen, aber ich benutze das auch mal als Taschentuch.
Okay.
Oder ich lege das einfach mal so dahin, wenn ich mir ein Ei pell, so ein hartgekochtes, dann lege ich das dahin, um dann direkt das so zusammen zu knüdeln.
Ja, ja.
So. Weißt du? Oder mal eben hier, hast du irgendwo einen Fleck, sprühst ein bisschen Glasreiniger drauf und schwupps. So, ja. Also manchmal zum Beispiel, wenn ich so eine richtig Hardcore-Kochsession habe oder so, mit drum und dran und Vorbereitung und so, kann schon mal sein, dass so eine Rolle Zebra weg ist.
Wow. Nee, das ist wirklich extrem. Brauche ich kaum. Also in einer Restaurantküche brauche ich höchstens mal Papier von der Rolle, um wirklich gröbsten Speisedreck wegzumachen. Hm. Weil ich den Lappen, den ich dafür raushole, nicht direkt in die Wäsche schmeißen will. Dann mache ich erstmal das Grobe mit ein bisschen Papier und dann gehe ich mit dem Lappen rüber. Aber zu Hause gar nicht. Zu Hause haben wir auch hier immer so einen Komposteimer stehen. Den hole ich dann und wische das quasi von der Arbeitsfläche direkt in den Eimer. Da immer so viel Papier drin zu haben, ist nicht gut. Mhm. Aber jetzt, was mich betrifft, so.
Du bist schon ein bisschen so eine Ökotante, ne? Das stelle ich gerade fest.
Unbewusst, unbewusst.
Ja.
Kann schon sein, ja. Ja.
oder eine andere Sache. Gibt's ein Supermarktprodukt, bleiben wir mal beim Thema Essen, was du kaufst, obwohl du weißt, die Packung wirst du niemals aufbrauchen?
Ja, das gibt's natürlich immer wieder. Das haben große Familien das Problem nicht.
Ich habe übrigens kürzlich, ohne Scheiß, zum ersten Mal in meinem Leben ein Glas Sardellen aufgebraucht.
Wow.
Ich glaube, ich habe wirklich noch, selbst das kleine Glas braucht man ja nicht auf, ne? Da hast du irgendein Rezept, da brauchst du mal zwei, drei Sardellen. Und ich habe es geschafft, jetzt wirklich dieses Glas Sardellen immer wieder mit Öl aufzufüllen, ne? Und jetzt letztens habe ich die letzte Sardelle daraus benutzt. Ich glaube, das ist auch gar nicht dafür vorgesehen. Eigentlich, nee, dass man die alle benutzt.
Nee. Ja.
Nee, also, Entschuldigung, aber sowas.
Nee, da bin ich echt langweilig.
Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Pass auf, dann kürzen wir aber heute die 5 Fragen, kürzen wir jetzt mal auf 3 runter. Ich suche mir jetzt noch eine hier vom Zettel aus.
Ja, ich merke auch, wie meine Stimme langsam nachlässt.
Dann suche ich mir jetzt noch die. Pass auf, ja, dann machen wir es ganz kurz und knapp. Welchen Job hättest du im Mittelalter gehabt?
Koch?
Gab's den denn da schon? Habe ich mir überlegt, dass diese Frage Antwort kommt, aber gab's
den? In anderer Form. Also es gab im Mittelalter keine Restaurants, wie wir die kennen. Hm. Es gab Versorgung mit Lebensmitteln. Ob jetzt auf dem Bauernhof oder da hat natürlich meistens Mutti gekocht, und aber es gab natürlich so Rasthöfe und Pinten, wo man was essen konnte und so.
Aral.
Es ist wirklich schwierig, sich in so eine Zeit zu versetzen, weil in welchem Umfeld wärst du geboren worden?
Das ist nämlich genau der Punkt, ne?
Weil, davon hängt echt viel ab.
Ja, weil wenn du jetzt so sagst, was dir vielleicht sonst noch am zweitnächsten liegen würde, wäre ja so Barde zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber dafür müsstest du, glaube ich, so am Hofe geboren worden sein.
Wahrscheinlich, ja. Oder da irgendwie reinwachsen und du bist als Kind musikalisch gefördert worden. Das war ja damals auch noch ein Dienstleisterberuf. Mhm. Also da war ja nicht irgendwie jung, mach mal was Ordentliches, sondern das war ja durchaus ein erlernbarer Beruf, für den man auch Geld mitbringen musste, weil das hast du natürlich nicht an der Volksschule gelernt, an den drei Jahren, die du da hast.
Aber das meine ich ja, dann ist ja wahrscheinlich eher so der Beruf, den man damals ausgeübt hat, wäre dann ja so ein bisschen der, wo man rein und hingeboren worden wäre.
Höchstwahrscheinlich.
Wo wärst du denn hingeboren worden?
Ja, auch das ist wiederum schwierig historisch zu beantworten, weil...
Nein, ich meine jetzt aus der heutigen Zeit heraus. Wenn ja, du das, wenn das jetzt überträgst aufs Mittelalter.
Ich bin ja hineingeboren worden in eine aufstrebende Wirtschaftswunderfamilie. Während meine Eltern selber aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Und mein Vater also der Erste in seiner historischen Familie war, der zum Beispiel selbstständig gearbeitet hat. Mhm. Sowas hätte es ja in dem Sinne im Mittelalter auch gegeben. Die Frage ist nur...
Also du wärst dann ja dementsprechend wärst du ja Händler geworden.
Vielleicht wäre ich dann auch Händler geworden. Ja, genau.
Irgendwie sowas, ne?
Vielleicht wäre ich mit so einem Bauchladen unterwegs in der Kölner Altstadt.
Ja, so Schinken. Das Schinken. Schinken verkauft.
Ja, ich hätte genau Schinken gemacht und hätte den verkauft abends in den Kneipen statt Rosen. So.
Wolltest du Schinken kaufen?
So. Ja, Schinkenhändler. Ja.
Okay, einigen wir uns auf Schinkenhändler. Ja. Finde ich ist auch ein spitzen Titel für die heutige Fit- und Vital-Sendung. Ja. Ja, komm, dann schonen wir jetzt deine Stimme, schonen meine
Nerven.
Meine Nerven und kränker werdende Stimme und treffen uns einfach in der nächsten Woche quickfidel wieder an dieser Stelle wieder, oder?
Ja, würde ich sagen. Ja. Hoffentlich schaffst du es in der Zeit.
Wir werden deine Stimme kaum wiedererkennen, wenn du aus dem Stimmbruch wieder raus bist, aber...
Ja, ich werde 10 Jahre jünger klingen.
Das wird ja was.
Ja.
Freuen wir uns drauf. In diesem Sinne gibt es nächste Woche noch ein bisschen das Ende der Speed-Fragen und ich bedanke mich an der Stelle jetzt einfach ganz schnell fürs Zuhören, wünsche gute Besserung in die Eifel und pass auf, wenn das FBI an der Tür klingelt.
Ja.
In diesem Worte, die letzten Worte gehen an Ricky Reck. Tschüss, bis nächste Woche.
Ich werde mich in Zukunft aus Angst vor dem FBI natürlich als Schinkenhändler in der Schinkengasse niederlassen. Der Schinkenstraße heißt ihn. Mardiot und Schwingdot.